Guten Morgen, dann wieder mit etwas Verspätung. Ich nehme an, die Keynote hat wieder etwas länger gedauert als vorgesehen. Zu meinem Vortrag über Cross-Browser-Testing mit Selenium. Mein Name ist Carsten Dühlmann. Ich bin Premier Field Engineer bei Microsoft und quasi sowas wie ein technischer Feldarbeiter, komme zu Kunden vor Ort und helfe mit technischen Themen. Im Bereich Application Lifecycle Management und Team Foundation Server. Und ein Bereich, den ich dabei hauptsächlich bediene, auch ist eben alles, was mit Testen zu tun hat und Testautomatisierung. Genau. Ich würde aber gerne meinen kleinen Vortrag anfangen mit einer ganz anderen Geschichte. Und zwar unterhalten wir uns erstmal etwas über den Mond. Versetzen wir uns kurz ins 19. Jahrhundert. Das war eine Zeit großen technischen Fortschritts. Die Wissenschaften waren in voller Blüte, die modernen. Und auch in Wirtschaft und Industrie ging es los. Und häufig war das auch in einer Person vereint. Zum Beispiel der Herr Thomas Alva Edison ist da ein gutes Beispiel, der auch Unternehmer war und Wissenschaftler. Oder ein Schwede namens Jöns Jakob Berzelius. Und der hatte so eine kleine Chemiefabrik, hat da Schwefelsäure hergestellt und immer nach neuen Verdienstmöglichkeiten gesucht. Und dabei auch in seinem Abschlamm, in dem Schlamm von seiner Fabrik nach neuen Dingen gesucht, nach Verwertbarem. Und tatsächlich eines Tages ein neues Element gefunden, das er irgendwie benennen musste. Und das ist irgendwie auf den Mond gekommen. Und da der in dieser Zeit so was wie die Antike sehr hip war und man nicht einfach das Mondium nennen konnte, so, sondern das wäre uncool gewesen in der Zeit, hat er gesagt, ja, dann nehmen wir doch das griechische Wort für Mond, Selen, und nennen das neue Element Selenium im Englischen. Und das wäre dieses Element im Periodensystem der Elemente SE. Und damit hat er sich quasi so den Platz in den Geschichtsbüchern gesichert und auch wirtschaftlichen Erfolg sogar auch noch mitgehabt. Und ja, jetzt mal fast forward ein paar hundert Jahre in die Nullerjahre dieses Jahrtausends, Mitte der Nullerjahre, so 2005, 2006 herum, da gab es eine andere Firma namens ThoughtWorks. Der ein oder andere hat von der Firma sicherlich schon was gehört. Martin Fowler, sehr berühmter Mann von dieser Firma, der mit den Patterns. Und die haben zu dieser Zeit sich überlegt, dass sie ihre Testautomatisierung ihrer Software verbessern wollten und wollten dazu eben ein Tool haben, das eben Webseiten testen kann. Und zu dieser Zeit gab es was ganz Populäres, das war Mercury und eben auch benannt nach einem chemischen Element quasi, HG für flüssiges Gold auf Latein, auf Englisch eben Mercury. Und leider ist dieses Mercury aber ziemlich giftig. Und jetzt waren die Leute, haben da irgendwie festgestellt, ja, das passte für die nicht, die anderen Tools passten auch alle nicht. Wir brauchen das eigenes, wir müssen selbst ein Tool machen. Ne? Make or buy. Make natürlich. Und haben dann eben angefangen, das zu bauen. Und es war ziemlich cool und fanden das gut und wollten das als Open Source auch veröffentlichen und brauchten dann einen coolen Namen. Und in der Diskussion, welches für einen coolen Namen man denn haben könnte für dieses Tool, hat dann irgendjemand gesagt, ich habe mir überlegt, Selenium, das ist Element, das ist ein gutes Heilmittel für dieses Mercury. Also das wirkliche Selenium, das chemische Element, ist ein gutes Heilmittel für eine Quecksilbervergiftung. Warum nennen wir nicht einfach unser Tool Selenium? Und dann haben sie das auch genauso gemacht und unter genau diesem Namen ist eben heute ein Tool bekannt oder ein Ding bekannt, das heißt Selenium. Das also kurz zur Geschichte. Selenium, was macht das? Selenium automatisiert Browser. That's it. Das ist der offizielle Quote von der Selenium Homepage. Selenium ist nichts als ein Browser-Automatisierer. Es hat also nicht zwangsläufig nur unbedingt was mit Tests zu tun, sondern man kann damit auch ganz andere Sachen machen. Zum Beispiel haben wir intern in meinem Bereich so eine Anforderung, dass wir für manche Reisen so ein extra Formular ausfüllen müssen. Da muss ich immer häufig dieselben Sachen wieder eingeben und das ist ein Formular in einem Webbrowser und deswegen habe ich mir gedacht, schreibe ich doch einfach mal ein kleines Programm. Das ist ganz aufregend mit einer super Windows Form UI und da kann ich das so initialisieren, dann wird der Browser gestartet, dann klicke ich auf Start Travel Request Und da sind natürlich noch viel mehr Felder, die ich jetzt hier öffentlich zeigen kann, wie auch das gesamte System nicht. Aber das zum Beispiel mein Name und der meines Managers und dass ich von Köln normalerweise abfahre und viele, viele andere Dinge werden automatisch eingetragen. Das spart mir dann einfach ein paar, ja, naja, also es ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein Produktivitätskiller, aber es bringt mich doch, es hilft mir ein bisschen, es spart mir ein bisschen was. Es gibt Teams in Microsoft, die mit sowas zum Beispiel ihre Bug-Triage machen. Die müssen immer viele, viele Felder in Team Foundation Server ausfüllen und dann machen sie das für sich als Team, nicht mit einer kompletten Automatisierung, sondern ein kleines Tool, das bequem das über Selenium macht. Also nur mal kurz, das Selenium ist nicht gleich Test, sondern es kann für beliebige Dinge verwendet werden. Man könnte damit theoretisch sogar auch einen Webcrawler bauen, wobei es dafür sicherlich einfachere Möglichkeiten gibt. Okay, dann zu der Frage, warum wir überhaupt sowas machen wollen wie Cross-Browser-Testing. Es gibt ja, vor ein paar Jahren hat man sich auch noch wirtschaftlich sinnvoll auf den Standpunkt stellen können, dass man gesagt hat, ja, wir machen einfach alle Tests mit dem Internet Explorer, weil viel mehr lohnt sich wirtschaftlich eigentlich auch gar nicht. Das ist ja eh 90%. Diese Zeiten sind vorbei. Und deswegen können wir so einfach nicht mehr argumentieren. Immer noch könnte man aber sagen, ja, der Trend ist ja schon so, dass wir immer mehr Webstandards haben. Und wenn die sich alle wirklich an die Standards halten, sollten wir doch eigentlich denken, einmal geschrieben, funktioniert es überall. Dafür eine leichte, kleine Betrachtung nochmal, was das tatsächlich mit diesen Standards auf sich hat. Wenn man mal so vergleicht, APIs, die einzelnen Browser so implementieren. Und dann guckt man sich den IE an, dazu den Chrome und Edge, dann, also Standard ist schön und gut, aber wenn man sich jetzt irgendwo, wenn man seine Applikation so baut und dann nicht genau darauf achtet, dass man genau in dieser Schnittmenge aller drei ist oder aller beliebig vielen, dann hat man immer noch eine gute Chance, dass das, was ich jetzt gerade da genutzt habe, eben nicht drin ist. Das ist jetzt eine schematische Betrachtung. Man kann das auch tatsächlich statistisch oder mit Analyse zeigen. Das ist noch eine Menge, was da auseinandergeht. Es wird besser, aber es ist noch nicht, man ist noch nicht da. So, dann gibt es noch eine Sache. Warum, was hat das jetzt irgendwie mit dem Microsoft zu tun und warum gerade dieses Selenium? Und da ist einfach, in der letzten Zeit hat sich da einiges getan. Und zwar gibt es vor allem, und das ist wirklich sehr, sehr, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Argument dafür, da weiter sich mit zu beschäftigen, gibt es einen W3C-Standard. Der WebDriver in seiner Form, wie wir ihn heute von Selenium WebDriver kennen, wird ein W3C-Standard. Es ist noch nicht komplett durch. Wir sind immer noch beim Draft, schon bei vielen Drafts. Und es, denke ich, wird auch nicht mehr so lange dauern. Dann haben wir einen Standard nicht nur für eben Web-Implementierung, sondern auch für das Testen von Browsern. Der Webdriver wird ein W3C-Standard. Dabei sind Google natürlich, viele andere Firmen und auch tatsächlich wir als Microsoft sind mit in dem Gremium vertreten, wo jetzt eben Webdriver zum Standard wird. Und außerdem machen wir nicht nur das, sondern wir stellen auch inzwischen jetzt einen eigenen Treiber her. Wir bestellen für die Community einen Webdriver bereit, mit dem unser Browser, in dem Fall eben Edge, automatisiert werden kann. Das gucken wir uns mal vielleicht dann auch mal jetzt ein bisschen weiter an, wie das denn aufgebaut ist, dieses Webdriver-Ding überhaupt, die Architektur. Haben wir erstmal irgendwie geartete Tests. Also wir gehen jetzt schon mal davon aus, dass wir hauptsächlich eben testen. Das Vortrag heißt ja auch so, ne? Es geht nicht nur Tests, aber Tests ist jetzt das, was uns hier interessiert. So ein Test ist ein kleines Stückchen Code und dieses kleine Stückchen Code, das wird eben dann für einen Selenium-Test sowas bedienen, das heißt ein Language-Binding. Das ist spezifisch für die Sprache, mit der ich meinen Test schreibe, das ist aber noch nicht spezifisch für den Browser. Das heißt, ich schreibe meinen Test einmal für alle Browser muss dann an dem Test hoffentlich nichts ändern für irgendwelchen anderen Browser. Dann von diesen Language Bindings aus geht es dann über irgendein Protokoll an einen weiteren Prozess. Also das ist nicht mehr jetzt unser Prozess, sondern wir gehen irgendwie über ja, Prozessgrenzen, über irgendeine Kommunikationstechnologie. Das ist nicht im Standard vorgeschrieben, welche das sein muss. Gehen wir an einen anderen Prozess, das ist dieser WebDriver. Und der wiederum hat die spezifische Information, wie er eben einen Browser bedienen kann. In diesem Fall wäre das eben der Microsoft WebDriver. Den kann man bei uns offiziell auf der Seite runterladen. Und der bedient eben zum Beispiel Edge. Oder es gibt eben, das Ganze geht bei uns über das JSON Wire Protocol. Das ist das ist nicht vorgeschrieben, aber es ist schon bei den meisten so, zum Beispiel auch eben bei Chrome. Dieses JSON Wire Protocol ist ein REST-Protokoll eigentlich im Prinzip, das ist nur JSON über HTTP. Und wenn man diesem Protokoll folgt, dann kann man halt mit diesem Chrome-Driver reden. Muss man aber ja meistens nicht, weil das schon alles in den Language-Bindings vorgesehen ist. Die Language-Bindings für C-Sharp übrigens von einem Mann namens Jim Evans, alles Open Source, kann man alles auf GitHub nachgucken. Der Chrome-Driver, der benutzt auch das JSON-Wire-Protokoll, das ist also sehr ähnlich in der Art und Weise. Und vor allem haben diese beiden jetzt, Microsoft WebDriver und Chrome Driver, auch eine wichtige Sache gemeinsam. Und zwar werden die eben vom jeweiligen Browserhersteller selbst gebaut. Das heißt, der Microsoft WebDriver ist von uns. Für Internet Explorer haben wir keinen eigenen. Und der Chrome Driver ist von Google. Das heißt, da sollte der Support des Browsers ziemlich gut sein. Es ist nicht, dass irgendjemand in der Community was gebaut hat und das funktioniert dann mehr oder weniger gut damit und es ist auch nicht hundertprozentig immer abgestimmt, wenn da Änderungen sind, sondern das ist das Ding von uns bzw. das Ding von Google und das ist genau für den Browser gebaut. Das ist übrigens, zwei Sachen dazu noch. Die eine Sache ist, dass ich habe eben gesagt, das wird nicht einfach so von der Community gebaut. Dass wir die Community haben, ist aber fantastisch, weil das eben heißt, dass wir über diesen Standard und über dieses JSON-Wire-Protokoll, dass wir da die Möglichkeit haben, dass für andere Browser, die ja wohl jetzt nicht jemand direkt eben so viel Investment macht und so einen Treiber herstellt, die Community was bauen kann. Und das tut sie auch viel. Das heißt, inzwischen gibt es kaum irgendeinen Browser, für den es nicht auch Treiber gäbe, WebDriver-Treiber, mit unterschiedlicher Qualität durchaus, aber eben für alles ist was da. Das ist auch genau der Pfad, den eben der .NET Core-Mann gestern, der da war. Immo, genau. Das, was der Immo beschrieben hat. Wir müssen dahin, wo die Community ist. Die Community ist in WebDriver. Und deswegen wird auch nicht mehr sowas passieren wie bei Coded UI-Tests. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass man gesagt hat, ja, wir machen später nochmal so eine Browser-Unterstützung. Und zwar hatten wir am Anfang Internet Explorer. Und dann hatten wir mal so einen verschämten Versuch, auch Firefox zu bauen. Und dann hat Firefox irgendwie das ganze DOM-Modell umgebaut und da hätte man das nachpflegen müssen. Das stelle man sich jetzt vor für die Breite an Browsern, die man hat, dass wir jetzt als Hersteller sagen, für all die bieten wir jeweils so einen Treiber an oder was auch immer an, damals Technology Manager in Coded UI Test und müssen die immer nachpflegen. Das ist wirtschaftlicher Wahnsinn. Wir müssen also eine Community haben, die spezifischen Dinge für den Browser eben bereitstellt. Und noch besser wird es dann, wenn die Hersteller der großen Browser selbst einen Treiber herstellen. Die sind dann Teil der Community und genau das ist hier eben wieder das Modell. Wir haben eine Community, wir sind beitragender als die großen Hersteller. Die anderen großen Hersteller tragen auch bei und jeder, der möchte, kann auch Open Source beitragen. Das ist genau der Gedanke, den der Immo eben gestern auch hervorheben wollte. Wie kam der Name, war gerade eben irgendwie weg. Und ja, weiter geht's zum Beispiel auch mit dem IE-Driver-Server. Der ist, wie gesagt, nicht von uns, der ist aus der Community, der bedient den Internet Explorer. Und dann gibt es, wie gesagt, noch viel beliebige andere. Ein weiterer Vorteil auch an dem, dass das eben so extra Prozesse sind und dass das über so ein HTTP-JSON geht, heißt, dass das nicht zwangsläufig auf derselben Maschine sein muss. Wir könnten also auch sowas machen wie Das gibt es auch tatsächlich als quasi Produkt, Selenium Grid oder irgendwo anders, dass wir eben eine Maschine dazwischen haben. Wir müssen nicht unsere Testimplementierung auf dieselben Systeme deployen wie unseren Driver. Also es reicht, wenn da der Treiber nur installiert ist und dann brauchen wir kein extra Deployment mehr auf der Maschine, sondern wir können das einfach quasi fernsteuern. Das ist einfach auch ein weiterer Vorteil dieses Modells. Okay, so viel zur Architektur. Wenn Fragen sind, übrigens bitte immer gerne zwischendurch fragen. Eine Frage? Wie wird dann mit verschiedenen Versionen des Browsers umgegangen? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist auch quasi in der Hoheit dessen, der hier implementiert. Also das, was hier passiert, das ist total spezifisch, was hier unten zwischen dem Driver und dem eigentlichen Browser passiert. Und beim Microsoft App Driver ist es zum Beispiel so, dass man möglichst dieselbe Version haben sollte wie der Build von dem Betriebssystem, wo der Edge drin ist. Also da vielleicht auch noch, die Historie von Microsoft App Driver ist noch deutlich kürzer als die vom Chrome Driver. Das merkt man auch zum Beispiel an der Stabilität. Also der Chrome Driver ist einfach im Moment schon viel stabiler als der Edge Driver. Das wird besser werden. Es gibt dazu auch eine Seite, wo man den Fortschritt dessen gut verfolgen kann. Und wo man dann auch zu den Versionen was sieht. Und das ist auch in den Folien, ich glaube, Sie kriegen die nachher alles verlinkt. Da kann man sehen, was jetzt genau vom Webdriver-Status jetzt, also von unserem Webdriver für den Edge schon umgesetzt ist, wann in welchem Build. Das hier ist der Build, auf den sich das bezieht. Das ist quasi meistens identisch mit dem Build von Windows 10 bzw. Server 2016. Okay. Okay, der Edge-Driver. Ja gut, jetzt gucken wir uns doch aber auch mal an, wie man denn sowas überhaupt herstellt. So ein Selenium-Test muss ja auch irgendjemand muss den ja bauen. Und da gibt es erstmal wieder zwei Ansätze. Und zwar der erste ist der, ähnlich wie wir damals mit dem Coded UI-Test-Marketing zuerst auch herangegangen sind, dass man sowas ganz einfach aufzeichnen kann mit so einem Klicken und dann hat man danach den Test und dann ist er da. Werde ich gleich auch kurz demonstrieren. Das ist auch das, was zum Beispiel bei Coded UI-Test eigentlich das eigentliche, damals das einzige Marketing war. Ich bin auch selbst zu Kunden gegangen und habe gesagt, oh, Coded UI-Test ist deshalb so cool, weil man hier sofort klick, klick was zusammen recorden kann. Und habe vor allem auch immer gesagt, oh, wenn man das im Code schreiben wollte, das ist völlig kompliziert. Man lernt dazu. Tatsächlich ist es gar nicht kompliziert und vielleicht auch eine gute Idee, kommen wir gleich nochmal näher dazu. Aber hier der erste Einstieg ist eben einfach super einfach, wenn man das auch hier mit so einem kleinen Tool macht. Und da gehen wir mal auf einen Firefox. Da sind wir nicht inzwischen offen. Im Firefox kann man sich eine Erweiterung installieren, die heißt Selenium IDE. Die taucht dann hier oben ganz rechts auf, wo bei manchen Browsersystemen so Extensions gerne auftauchen. Und das hier ist jetzt super zu erkennen, das ist halt SE für Selenium. Und wenn man das klickt, dann kommt eben genau dieses Selenium IDE und kann einfach mal loslegen und den Test aufzeichnen. Ich sage zum Beispiel, achso, ja, der Test läuft jetzt. Hier ist dieses Recording-Symbol an. Und ich mache es mal so, ich schiebe das mal so nebeneinander, dann kann man das besser bedienen. Und mache jetzt mal folgenden Test. Ich möchte auf www.bing suchen nach 42. Und jetzt könnte ich mir noch überlegen, ob ich hier irgendwo was von Hitchhiker, aber jetzt ist hier leider alles auf Deutsch, da finde ich nichts von Hitchhiker, wie auch dem immer sei. Doch, ja, wo? Ah, Hitchhiker, genau. Genau, hier. Das könnte ich jetzt zum Beispiel als Test machen, ob meine Suchmaschine auch richtig funktioniert und dann eben auf entweder Sinn des Lebens oder sowas oder Hitchhiker irgendwas. Ich implementiere das jetzt mal nicht aus. Und wenn ich das jetzt wieder abspielen wollte als einen Test meiner Anwendung, ich habe jetzt noch viel, viel mehr gemacht, natürlich den Login, bin durch die verschiedenen Seiten meiner Anwendung gegangen, habe einen schönen Smoke-Test zusammengestellt und klicke einfach oben auf, spiele mir diesen Test wieder ab und das war's schon. Kann ich auch noch sogar sagen, ja, es war mir jetzt ein bisschen schnell, ich habe gar nicht erkannt, ob du wirklich das richtig eingegeben hast, kann auf Slow gehen und dann spielt das ein bisschen langsamer ab. Und was ich dann auch hiermit tun kann, ist, ich kann das Ding exportieren als ja, zum Beispiel C-Sharp. Und dann kann er direkt eben Code erzeugen, der gegen diese Language Bindings, gegen diesen Fall gegen diese C-Sharp Language Bindings, diese Webseite bedienen würde. Tun wir es mal. Mit NUnit ist aber ja auch kein Problem inzwischen mehr für Visual Studio. Wir können ja mit Visual Studio wunderbar auch NUnit Tests bearbeiten. Ich speichere das mal auf dem Desktop und sage Bing Search Test. Und da ist es. Und wir sehen uns mal an mit ja, ach nee, ja, der ist dafür nicht so gut. Wir sehen es uns mal an mit Visual Studio 2015 und sehen Code. Das hier ist genau das, was wir machen für den Webdriver, um den zu bedienen. Und zwar eben ja, Navigate, go to URL, auf diese Base-URL, die oben irgendwo im Test schon kodiert ist. Find Element by ID. Dann machen wir erstmal, sorgen wir dafür, dass das Ding leer ist, tippen dann was ein. Das ist also auch tatsächlich ein Tippen. Hier wird nicht einfach das Feld gesetzt, sondern hier wird im System-Test-Ansatzmäßig wird dann eben tatsächlich 4-2 getippt nacheinander durch den automatisierten Test. Und dann klicken wir hier einen Button und so weiter und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier eben auch Elemente zu finden. Das ist in so einer Fluent API ein bisschen auch eben Find Element by ID, und zwar diese ID und dann, was da zu machen ist, clear. ID ist natürlich immer nur dann, wenn wir in unserem HTML-DOM auch vernünftige IDs verwendet haben. Es gibt auch deshalb noch viele andere Arten und Weisen, wie man in dem HTML-DOM jetzt Elemente finden kann, zum Beispiel CSS-Selector. Ich persönlich mag eher bei XPath, weil ich eben eher aus der Ecke komme, wo man XML spricht. Das habe ich mal einem Kollegen von mir erzählt und sagte, ich guck mal meinen XPath-Ausdruck hier, ich will über das Browser-DOM, ich suche ein Element. Sagt er, wie XPath? Browser ist doch gar kein XML. Das verstehe ich nicht. Also jemand aus der Web-Ecke. Und dann sagt er, kann man da nicht irgendwie auch mit CSS-Selektoren? Ja, klar. Ach so, ja, aber das verstehe ich wiederum nicht. Also es ist halt so, je nachdem, aus welcher Ecke man kommt, XPath oder CSS-Selektoren oder eben ID oder was. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man sich da eben durch das Document Object Model durchklinken kann. Ja. Root Node? Ach so, nee, also das hier ist nicht, das ist eher so eben als Fluent API, dass man das lesen kann, dass man eben Driver findet das Element anhand der ID. Dieses By ist nur tatsächlich eine Hilfsklasse, die mir eben Methoden gibt, die mir verschiedene Varianten hier gibt. Zum Beispiel, gucken wir mal rein, was es da so gibt. By, so geht's nicht. By IntelliSense, lass mich nicht im Stich. Ich habe nur die Datei, ja, danke schön. Jetzt gucken wir uns gleich nochmal in dem richtigen Code an. Hilfreich, ja. Und nur mit Dateien ist nichts mit IntelliSense. Danke schön für den Hinweis, ja. Ja, ach so, das war die Frage war, also die erste Frage ist by das Root-Element. Nein, by ist nicht das Root-Element, das ist nur quasi, um eben hier eine Fluent API hinzukriegen. Und ja, ich kann auf jedem Element weiter im Subtree suchen, genau. Standardmäßig macht aber, das ist häufig einfach performanter, also wenn man immer wieder den ganzen Tree durchsucht. Wenn man so hinschreibt, wie es hier steht, Driver find element by ID, dann sucht er eben durch das ganze Dokument durch. Durch den ganzen DOM-Baum. Aber das kann man eben auch genau damit optimieren, dass man eben da tiefer einsteigt. Okay. Da sieht man schon, das ist zum Beispiel direkt dann wieder ein Beispiel dafür, wo man sagen könnte, das Recording wird möglicherweise nicht direkt Tests ausführen, die man irgendwie wartbar weiterverwenden kann. Ja, deswegen kommen wir gleich dann noch dazu, was man da noch sonst so machen könnte. Genau, also nochmal vielleicht für die Aufzeichnung, das war eben, es gibt da unterschiedliche Bereiche und da sind die IDs nicht unbedingt eindeutig und da wird möglicherweise das Recording eben nicht direkt sinnvolle Wege finden, wie man im gesamten Baum direkt was finden kann. Deswegen Recording möglicherweise nicht die beste Idee. Gucken wir also mal weiter. Was es denn noch so gibt für Möglichkeiten? Erstmal Fragen, sonst noch zu dem Recording. Ich bin jetzt, wie gesagt, vielleicht kommt es auch schon ein bisschen raus, ich möchte mich nicht zu lange am Recording aufhalten, wir kommen zu anderen Mitteln noch dahin. Okay. Ja, achso, das Recording, das macht dann sowas wie da oben eine URL aufzeichnen und diese ID hier aufzeichnen. Das sieht man also auch schon direkt in der IDE und kann man nachher auch in dem Export genauso verfolgen. Okay. Jetzt habe ich die Demo-Folie. Das ist die Demo, die ich schon gemacht habe. Kommen wir noch zum anderen Weg. Man kann natürlich auch Folgendes machen. Man kann sich einfach den Browser seiner Wahl starten, auf die Webseite, die man untersuchen möchte, gucken und dann mit diesem Picker-Tool hier einfach mal das Element untersuchen, das man denn finden möchte. Erstmal auf die URL gehen, wo man hin möchte, und das Element untersuchen. Und dann wird man zum Beispiel sowas finden wie, ja, das Ding hier hat genau eine ID, die heißt sb-form-q. So heißt in Bing das Suchfenster nach der ID. Und wir verwenden auch einfach das. Das heißt, man muss es nicht unbedingt aufzeichnen, sondern es gibt auch einfache Wege, wie man völlig ohne eine Aufzeichnung schon direkt dahin kommen kann. Und das wäre jetzt quasi die nächste Demo. Bauen wir also vielleicht nochmal genau dasselbe, was wir eben mit einem Recording gemacht haben, direkt in Visual Studio. Und da kommen wir nochmal ein bisschen mehr auf die verschiedenen Möglichkeiten dazu sprechen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, allerdings nur ganz klein. Das ist nur ein ganz frisches Unit-Test-Projekt. Also es geht jetzt auch ein Stück weit darum, was brauche ich denn, um überhaupt loszulegen, um so einen Test in Visual Studio anzulegen, so einen Selenium-Test. Erstmal brauche ich ein Test-Framework. Das kann beliebig sein. Wir haben eben gesehen, der Recorder spuckt NUnit aus. Das hier ist jetzt unser MS-Test-Framework. Wir haben da keinerlei Abhängigkeiten hin. Das kann ja auch eine Exe sein. Es ist beliebig. Da drin müssten wir jetzt irgendwie erstmal loslegen und irgendwas besorgen, worauf wir diese Elemente finden können. Das wird gleich der Treiber sein. Erstmal starte ich irgendeinen Browser mal. Ich nehme mal in diesem Fall Edge. Gehe auf die Seite, die ich untersuchen möchte, die ich testen möchte. Und starte die F12-Tools und nehme diesen Picker. Suche mein Element aus, das mich gerade interessiert. Und tatsächlich ist das eben dieses hier. Und ich sehe, also das Beste hier könnte hier wahrscheinlich sein, das zu identifizieren. Man könnte sagen, man sucht nach b-searchbox, nach der Class, kann man auch gucken. Man sucht nach sb-form-q. Häufig wird so sein, dass hier eben nichts drin ist, nicht ein Ding, das man eindeutig nutzen könnte, um das Element zu identifizieren. Zum Beispiel auch dynamisch. Dynamische Sachen, die irgendwo auf einer Seite kommen, da wird es eben dynamische IDs geben, mit denen kann man dann vielleicht eben nicht unbedingt arbeiten. Eine Grid-Zeile oder irgendwie sowas. Deswegen wird man häufig dann eben auch XPath-Ausdrücke schreiben müssen, die dann eben eine Kombination aus mehreren Sachen identifizieren. XPath ist sehr mächtig und ist eben auch hierfür sehr mächtig. Oder CSS-Selektoren, wenn man damit besser arbeiten kann. Ja, noch eine Frage. Kann man auch nach Attributen suchen direkt? Das hört sich gut an. Gucken wir gleich mal rein. Da können wir gleich an der Stelle nochmal gucken. Ich gucke nochmal, was wir alles haben an Untersuchungen, an Möglichkeiten in den C-Sharp-Language-Bindings. Das ist ja für alle Browser gleich. In den C-Sharp-Language-Bindings gibt es diese By-Klasse und da gucken wir mal rein, was wir gleich alles finden. Jetzt möchte ich aber natürlich erstmal loslegen. Ich habe eben schon gesagt, wir brauchen ja irgendwie dieses Ding und da, also irgendwie diesen Driver, und da ist es das Simpelste, dass man einfach eben jetzt NuGet überall, dass man einfach das entsprechende NuGet-Package installiert, Install Package. Kann man das lesen hier unten hinten? Okay, Install Package, Selenium, WebDriver. Das sind die Language Bindings, die der Jim Evans bereitstellt als Open Source und die der auch veröffentlicht als NuGet-Paket. Und super, das ist hier noch von meiner Demo, wo ich vor kurzem das neue Package-Management vorgestellt habe. Ich muss natürlich auf ein Package-Source gehen, wo es das Ding auch gibt. Selenium WebDriver, schon funktioniert's. Und das installiert eben einfach die Language Bindings erstmal nur. Ja, und noch den Firefox Treiber auch direkt mit. Der ist der einzige, der man, wo man nichts weiter tun müsste. Wir müssen gleich nochmal gucken für die anderen, was wir da noch zusätzlich tun müssen. Aber hier wird es erstmal einfach nur eine Referenz gesetzt auf eben WebDriver. Damit habe ich jetzt die Language Bindings in meinem Projekt drin und kann zum Beispiel einfach sagen, gib mir mal einen neuen WebDriver. Driver gleich new. Und der kennt jetzt auch schon, der weiß schon, dass es sowas gibt, wie zum Beispiel einen Chrome-Driver. Er wird damit noch nicht arbeiten können, aber die Language Bindings, wo drin signalisiert wird, ich möchte jetzt mit Chrome reden, nicht mit Firefox, die sind schon hier mit drin ausgeliefert. Und da muss man noch das Using dazu packen, wenn man so macht wie ich hier. Und dann kann man loslegen. Driver, Navigate, go to URL, http://bing.com. Dann habe ich eben gesagt, ich möchte diesen Element suchen. Also, Driver, find element, kann man das, ich sollte nicht fragen, sondern lieber, okay, Driver, find element. Es gibt ja noch alle möglichen anderen Dinge, aber das ist ja jetzt erstmal das, was uns hauptsächlich interessiert. Find element und diese fluent Art und Weise ist eben, dass man dann jetzt dann reinschreibt by find element. Bei, da hatte ich noch nicht den Namespace für. Und dann gibt es eben zum Beispiel Classname, kann man nehmen. Manchmal ist so ein Classname auch schon eindeutig genug in meinem DOM. Oder eben CSS-Selector. Und wir hatten jetzt Attribut. Attribut wäre tatsächlich hier nicht direkt drin. Genau, mit XPath kann ich das ja problemlos. Das ist eben, dann schreibe ich einen XPath-Ausdruck und sage da eben irgendwo im Baum irgendein Element, das eben das Attribut bla mit dem Wert blub hat. Ist die Frage damit beantwortet? Ja. Genau, also XPath ist halt, über kurz oder lang wird man immer bei XPath oder CSS-Selektoren landen für die etwas komplexeren Sachen. Okay, also, bitte? Ja, passt, passt, ist gut. Sehr gut. Ja, und damit könnten wir natürlich sowas machen wie jetzt, das hier vielleicht nicht. Ich hatte ja die ID irgendwie genommen by.id und die Idee war SB form Q. Habe ich das richtig im Kopf? Hat sich das noch jemand gemerkt außer mir? Testen wir es einfach. Wenn ich diesen Test jetzt laufen lasse, den unheimlich schön benannten Test-Method-1-Test, dann sollte jetzt eben ein Browser aufgehen. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Test-Method-1 wird ausgeführt. Ha, und dann sagt uns das Ding, ja, was sagt es denn? In dem Testergebnis sagt es uns, failed. Driver service not found exception. The Chrome driver exe file does not exist in the current directory, bla bla bla. Und dann hier kannst du ihn runterladen. Das ist ganz nett als Fehlermeldung. Da weiß man direkt, ah, genau. Was aber noch cooler ist als runterladen und selbst ablegen ist, dafür gibt es natürlich auch ein NuGet-Package. Und das ist jetzt der Moment, wo der eigentliche Webdriver reinkommt. Der Chrome-Driver, der selbst weiß, wie man den Chrome bedient. Das von Chrome, von Google bereitgestellte Paket. Das hier ist, was wir bisher nur drin hatten, waren die Language-Bindings. Die sind von der, ja, im weitesten Sinne von der Community bereitgestellt. Das ist halt das Ding, das die Abstraktion über all die Browser enthält. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eben der tatsächliche Treiber, dieser Prozess da, diese Exe, die noch irgendwo sein muss. Die haben wir noch nicht. Und das machen wir, indem wir einfach jetzt sagen, ja gut, wir wissen zufälligerweise, dass es dafür auch noch ein schönes Paket gibt. Also wieder NuGet install package Selenium WebDriver, ChromeDriver. Und das holt uns jetzt ein Paket runter. Und das ist besonders in dem Sinne, dass es eben nicht jetzt hier eine weitere DLL hinzufügt. Wir, Language Binding sind wir durch mit. Alles, wo jetzt unser Testprozess läuft und mit irgendwie einer Form von Bibliothek redet, ist durch. Das wird alles in Process passieren. Von da ab geht es ja jetzt weiter zu dem anderen Prozess. Es muss also irgendwo, dieser andere Prozess muss irgendwo herkommen. Und das ist eben genau diese Exe, die wir da jetzt runtergeladen haben. Und die wird hier direkt ins Projekt eingebunden. Und zwar als ein Verweis auf das Packages-Verzeichnis in der Solution. Wenn ich also das in mehreren Testprojekten machen würde, dann würde es trotzdem nur einmal in der Solution liegen und es wird immer hier ein Verweis, jetzt aber direkt automatisch hinzugefügt auf unseren Chrome-Driver. Und was da außerdem noch dranhängt, ist eben, dass er als Copy-to-Output-Directory Copy-if-Newer hat, was eben dazu führt, dass er dann jetzt immer, wenn ich jetzt mein Projekt baue, dass dann direkt der Chrome-Driver ins Ausführungsverzeichnis mitgelegt wird und dann zur Verfügung steht. Alternativ kann man den auch irgendwie an einem zentralen Ort zur Verfügung stellen und in die Path-Variable reinschreiben, wo der ist. Aber das hier ist erstmal der simpelste Weg, der uns auch die größte Unabhängigkeit bietet. Das Ding hier ist jetzt an sich ein fertiges Paket. Das können wir irgendwo hinlegen und sofort den Browser bedienen. Also das Ergebnis davon. Gucken wir mal, bauen wir einmal durch. Steuerung Shift B. Gebaut, gucken rein, bin Debug, hier liegt unser Chrome-Driver. Web-Driver auch, da sind die Language-Bindings, Chrome-Driver ist unser Prozess. Und ja, wenn wir das jetzt nochmal starten, dann sollte tatsächlich aufgehen, erstmal der Prozess, da ist der Prozess, das ist dieser Chrome-Driver-Prozess, der da im Hintergrund jetzt als Konsole läuft und der hat dann Chrome als Browser gestartet, hat jetzt Bing aufgemacht, und wird jetzt das Element nicht finden, weil ich die ID falsch genannt habe. Hat jemand aufgepasst, was die ID genau war? Habe ich nicht geklickt? Oh, ja, stimmt. Ja, logisch, klar. Ach, Demos. Machen wir doch mal genau das, was da eben auch stand. Also es ist tatsächlich grün geworden, das Element war also schon da. Und ja, Sendkeys müssen wir dann sagen. Sendkeys machen wir tatsächlich jetzt mal alles, was wir eben gemacht haben. Sendkeys nehmen wir jetzt mal 23 und Driver find element by ID. Das ist, ich glaube, es ist in diesem Fall SB Form. Go. Click. Ah, F5. Ah, immer wieder. F5 funktioniert bei Testprojekten nicht. Aber das. Ich habe eben noch dran gedacht. So, und jetzt sollte der Test aber was machen. Außer aufmachen. Hat er schon? Nee. Okay, jetzt läuft der Treiber los. Jetzt kommt der Browser. Ah, jetzt wurde tatsächlich 23 eingegeben. Fällt jemandem ein Problem auf? Genau. Wenn wir das jetzt automatisiert machen und haben 100 davon, 100 Browser, 100 Chrome-Driver Prozesse, nicht schön. Ja, da haben sich die natürlich dann auch drüber Gedanken gemacht und speziell die C-Sharp-Language-Bindings, ich weiß nicht, wie es bei anderen Bindings ist, Java und so gibt es ja auch als mögliche, ist es so, dass wir einfach jetzt uns, typisches Element in .NET wäre dafür was, um sowas sicherzustellen? Und zwar auch, wenn eine Exception passiert. Using, genau. Das ist also die Dispose-Methode von diesem Treiber. Die ist automatisch so, dass sie jetzt genau weiß, was dann zu tun ist, was aufzuräumen ist und was nicht. Und dann machen wir einfach einen Using-Block drumherum und werden jetzt unseren Test nochmal laufen lassen können, der natürlich noch nichts testet. Dann sollte danach alles immer wieder weggeräumt sein. Da, fantastisch. Ja, okay, Fragen an der Stelle. Ob es ein Interface anstatt diesen Treiber gibt? Ja, sehr gute Frage. Das ist tatsächlich auch so. Denn genau dieser Test ist natürlich jetzt nicht wirklich Cross-Plattform oder Cross-Browser, sondern der Test, der ist jetzt fest an den Chrome-Driver gebunden. Und ich hatte ja gesagt, eigentlich sind die Browser unspezifisch. Und deswegen wollen wir eigentlich ja unseren Code auch nicht genau gegen diese Klasse hier schreiben, sondern gegen irgendwas, was man für jeden beliebigen Browser verwenden kann. Und deswegen gibt es eben tatsächlich auch sowas wie eine Schnittstelle dafür, als so ein ganz exotisches Mittel, sowas abzubilden, haben wir dann mal eine Schnittstelle, Driver und würden jetzt zum Beispiel, ach machen wir es so, würden jetzt zum Beispiel Folgendes machen, erstmal diese eigentliche Testmethode kann man zum Beispiel jetzt auslagern. Es gibt verschiedene Patterns, wie man das jetzt, das Problem behandeln kann. Ich mache jetzt erstmal was ganz Einfaches und sage, ich möchte dieses Ding auslagern als eine Methode und das ist quasi Test Method 1 Implementation. Ja, Extract Method, bitte, mach's. Ich bleib mal bei diesem unglaublich sprechenden Namen. Test Method 1, Impl, vielleicht für Implementation. Und dann sage ich hier nicht Chrome Driver, sondern ich sage einfach iWeb Driver. Und das sieht man dann tatsächlich, diese ganzen Elemente hier, alles, was hier rauskam, ist in Wirklichkeit nicht aus Chrome Driver, offensichtlich und natürlicherweise, sondern eben definiert in einer zentralen Schnittstelle namens iWebDriver. Und wenn ich das Ganze jetzt mit verschiedenen Browsern testen möchte, kann ich hier zum Beispiel sagen, eins, das hier ist jetzt Chrome. Und dann kann ich einen anderen Test machen, der hat denselben Test als Implementierung, wird aber jetzt eben den, wie heißt es, diesen Firefox zum Beispiel nehmen. New Firefox Driver. Firefox Driver. Und lassen wir den auch mal laufen. Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob er bei meinem Setup hier auf der Maschine jetzt genau funktionieren wird. Also es könnte sein, dass es jetzt in einer Weile funktionieren wird, aber ging ja relativ schnell. Da geht Firefox auf, geht auf Bing, tippt 23 ein und ist wieder weg. Frage beantwortet. Gut, danke. Danke für die Frage. genau. Ja, das ist erstmal so der erste Einstieg. Also ich finde, das ist nicht kompliziert. Findet jemand das? Wer findet, das ist kompliziert? Ne? Also das ist, wie gesagt, früher bin ich gesagt, oh, diese UI-Tests und da den Code für schreiben. Mal lieber mit dem Recording anfangen und dann Sachen mit diesen UI-Maps und dann die UI-Maps neu aufzeichnen und so, dann hat man es irgendwie einfacher. Wenn man Code schreiben kann, bin ich inzwischen der absoluten Ansicht, dass es einfacher ist, direkt Ideen zu schreiben, für ganz viele Fälle. Und man vor allem danach was Wartbares hat. Gucken wir uns das aber auch nochmal genauer an. So, das war unsere Demo zu dem Ding in Visual Studio. Ja, es gibt dann aber natürlich ganz viele Probleme im Detail. Das ist natürlich klar, weil es ist ja, was wir hier machen, ist nicht ein Unit-Test. Wir sind nicht hier mitten im Speicher und führen einfach nur über den Call-Stack einer Methode irgendwie ein Stückchen Code an und kriegen das alles über den Call-Stack in Process, in Memory wieder zurück, sondern hier passiert was ganz anderes. Wir haben hier unseren Test-Runner-Process. Unser Test-Runner-Process redet erstmal irgendwie mit einem Web-Driver-Process. Dieser Web-Driver-Process redet irgendwie mit diesem Browser-Process. Der redet wiederum irgendwie mit, da passiert irgendwie in dieser Application irgendwas. Da kann alles Mögliche an Nebenläufigkeiten drin sein. Dann wird noch mit dem Server geredet. Da kann wiederum alles Mögliche an Nebenläufigkeiten drin sein. Dann kommt das Ganze irgendwann wieder zurück. Das mehrmals für viele Schritte, die wir haben, bis wir überhaupt wahrscheinlich eher da sind, wo wir was testen wollen. Dabei kann so viel an Sachen passieren, wo wir einfach nicht genau wissen werden, ob und vor allem das System nicht automatisch wissen kann, ob irgendwas schon in dem Zustand ist, wo wir jetzt den nächsten Schritt durchführen können. Deswegen sind die häufigsten Probleme eigentlich, oder eine zumindest sehr häufige Klasse von Problemen, die bei UI-Tests und eben auch hier passieren, sind welche, die zu tun haben mit Nebenläufigkeiten und mit der Tatsache, dass wir irgendwie darauf warten müssen, dass ein bestimmter Zustand im System wieder da ist. Und das nicht einfach warten müssen, indem wir hinschreiben. So ein schöner Ansatz ist ja Thread, Sleep, 5000. Ja, schön, funktioniert meistens. Aber irgendwie werden die Tests dadurch so langsam. Lass uns mal lieber sagen, Thread Sleep 2000. Ja, gut, jetzt sind die Tests nämlich nicht schneller, aber ungefähr alle 5 Mal wird er rot. Hey, hör mal, der Test hier für den Login-Vorgang, der ist wieder rot geworden. Ach, das ist bestimmt nur wegen des Waiting-Patterns. Also, alles irgendwie nicht so schön. Das sollte eben nicht so sein, sondern deterministisch. Wir sollten deterministisch darauf warten, dass tatsächlich ein bestimmter Zustand im System wiederhergestellt ist und dann erst den nächsten Schritt gehen. Und das ist eben was wir tun können auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen mit dem Webdriver. Und zwar einmal mit sogenannten Implicit Waits und einerseits indem wir explizit warten und dann selbst Logik dahin schreiben, die das machen kann. Und dafür gibt es inzwischen in der Community und in verschiedenen Frameworks auch eine Fülle von Pattern oder von Bibliotheken, wo man auf bestimmte Dinge, die im System so interessant sein könnten, spezifisch warten kann. Vor allem zu nennen ist da eben Protractor. Wenn man eine Angular-App zum Beispiel schreibt, dann hat Protractor, auch von Google hergestellt, eben genau ganz viel Wissen darüber, was in so einer Angular-App an Sachen vorkommen könnte, auf die man warten kann und kann darauf eben dann wirklich deterministisch warten und richtig saubere, robuste Tests damit schreiben. Da wollen wir jetzt aber erstmal nicht hin, sondern fangen erstmal mit dem Einfachen an, nämlich mit dem, was schon immer automatisch drin ist und gucken uns mal ein ganz anderes Beispiel noch an. Und zwar hoffe ich, dass meine Azure-Maschine jetzt mitspielt. Ja, sieht soweit erstmal gut aus. Und da gucken wir uns mal einen anderen Test an, den ich jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet habe. Und zwar diesen hier. Man sieht, der ist gerade rot. Der beschäftigt sich auch mit einer Anwendung, die ich hier mit in diese Maschine reindeployed habe. Diese Anwendung zeige ich mal ganz kurz. Die ist wirklich sehr trivial. Die kann gar nicht viel. Die kann nur... Oh, Mist, das war falsch. Jetzt hat er wieder einen lustigen Zwischenzustand. Da wollte ich hin. Diese Anwendung, die kann, die heißt Birthday Countdown und kann auch nur genau das. Da kann man sich registrieren mit einer E-Mail-Adresse. Ach so. Kleines Problemchen, falsche Sprache. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ein Passwort, das den Komplexitätsregeln entspricht. Register. Und ja, jetzt weiß das System meinen Geburtstag noch nicht, deswegen muss ich den im Profil hinterlegen. Mein Geburtstag könnte zum Beispiel dieser hier sein. Und jetzt kann mir das System jeden Morgen sagen, wenn ich es als Startseite habe, wie viele Arbeitstage ich denn noch bis zu meinem Geburtstag habe. Ist das nicht eine aufregende Funktionalität? Damit ich mich das ganze Jahr über freuen kann. 226. Uiuiui. Ob das zum Freuen jetzt gut geeignet ist. Okay, und diese aufregende Applikation teste ich mit diesem Test hier. Und zwar ist das jetzt eine Klasse von Smoke-Tests. Wo hier tatsächlich mal quasi ein Happy Path durch die gesamte Anwendung getestet werden soll. Wir sind hier noch nicht ganz so weit. Hier ist erstmal der Login. Wir haben noch andere, die ich gleich zeige, wo tatsächlich der ganze Vorgang, den ich gerade gezeigt habe, inklusive Registrieren, Datums eingeben und so weiter, bis hin zu, wir haben die gewünschte Meldung auf der Homepage, durchgetestet wird. Ein Happy Path, um wirklich festzustellen, die Anwendung ist noch richtig zusammengestöpselt. Integration funktioniert die Anwendung noch. Nicht Funktionaltest, sondern wirklich nur ein Smoke-Test. Was eine gute Klasse ist für Coded UI-Tests, für überhaupt UI-Tests, nebenbei bemerkt. So einen haben wir eben auch. Der muss nur am Ende irgendwie natürlich sicherstellen, dass überhaupt was passiert ist. Und dann macht er, indem er hier mit einem Regex auf der einen bestimmten Text sucht, eben dass hier irgendwo Hello gesagt wird in diesem Element mit dem Title Manage. Okay, aber vor allem, wenn ich den jetzt laufen lasse, dann passiert was. Nämlich nichts, was wir uns wünschen würden. Ich lasse ihn mal laufen. Oh, jetzt habe ich es falsch geklickt. Jetzt wird er dreimal laufen, aber egal. Erstmal der Internet Explorer. Ja, bleibt hängen. Der Internet Explorer bleibt häufig hängen. Tatsächlich empfehle ich, wenn man mit der Testentwicklung loslegt, Chrome. Der Chrome-Driver ist der allerstabilste. Wenn Sie loslegen mit dieser Cross-Browser-Test-Geschichte, machen Sie erstmal alles mit dem Chrome-Driver und kümmern sich später um die anderen. Ich wollte aber auch eigentlich dieses hier erstmal nur den Chrome-Driver laufen lassen. Die anderen, da kommen wir gleich nochmal zu. Und der lässt eben. Das war jetzt Edge-Driver laufen lassen. Der hat jetzt den eben gestartet und hat ein Problem gekriegt. Jetzt nebenbei ist es noch ein anderes Problem, da haben wir direkt zwei, die wir hier mal erwähnen können, die noch im Moment Probleme bereiten können. Und zwar sagt er No Such Element. No Such Element ist natürlich nicht so besonders aussagekräftig. In diesem Fall liegt das an zwei möglichen Problemen. Einerseits, wenn wir hier mal einen Haltepunkt setzen, nachdem die E-Mail eingegeben wurde und vielleicht auch ein paar andere Sachen, dann können wir uns mal den Zwischenstand angucken zu dem Zeitpunkt, wenn da was passiert ist. Wir debuggen den mal und werden sehen, dass der Browser nicht genau das macht, was wir erwarten würden an der Stelle, nämlich eine E-Mail-Adresse eingeben, sondern was der eingegeben wurde ist user1selenium.lab.com. Das kann natürlich nicht funktionieren. Denn das ist keine E-Mail-Adresse, keine gültige. Da habe ich, als ich das erste Mal ausprobiert habe, lange dran gesessen und habe dann tatsächlich jemanden von der Produktgruppe mal das geschrieben und gesagt, hey, hör mal, das funktioniert gar nicht. Wie soll ich damit? Guck mal, ich wollte die Demo machen, ich bin total am Ende. Ja, und dann bei der E-Mail-Konversation fiel mir irgendwann auf, ach, warte. Also ich bin am Ende selbst drauf gekommen. Warte mal, probieren wir mal Folgendes. Das Add und das könnte irgendwie mit dem Keyboard zu tun haben. Schalten wir auf englisches Keyboard um. Und lassen das nochmal laufen. Und, Mist. Jetzt habe ich. Bitte? Ich wollte debuggen, genau. Und werden jetzt dann wahrscheinlich das andere Problem sehen. Hoffentlich. Der Edge-Driver legt sich leider auch immer noch über den Browser. Das ist auch nicht so ganz cool. Das ist, wie man sieht, das sind so Sachen, die entwickeln sich noch. Die sind da, das ist aktive Entwicklung. Die sind da auch wirklich dran und der Fortschritt auf der Seite, wenn man den verfolgt, der ist tatsächlich ganz gut, die ich gezeigt habe auf der Seite. Und ich wollte tatsächlich hier Debug sagen. Und dann werden wir auch sehen, dass tatsächlich das Add eingegeben wurde. Es ist also so, dass dieser Treiber nicht einfach. Da sieht man, das ist ein Beweis. Der geht nicht einfach her und ändert das DOM, um den Text einzugeben, sondern es wird tatsächlich getippt über irgendwie eine Tastatur-Emulation. Wie genau die Implementierung ist, weiß ich auch nicht. Aber es wird eben tatsächlich sowas getippt. No such element. Genau, jetzt haben wir tatsächlich den anderen. Das ist auch so ein bisschen eine schöne Demonstration dafür, was ich eben gesagt habe. Bei diesen ganzen Nebenläufigkeiten kann es eben sein, dass es mal funktioniert und mal nicht. Und das ist jetzt genau, was wir hier erlebt haben. Wir sind ja eigentlich noch bei dem Thema Warten. Was hier passiert ist, er hat auf diesen Login-Link geklickt in meiner Applikation und dann direkt als allernächstes, ohne irgendwie zu warten, direkt eben versucht, in diese E-Mail-Textbox diesen Text einzugeben. Und was ist passiert? Ja, es war zu schnell. Das Ding war einfach noch nicht geladen im Browser. Und dann sagt er, ja, finde ich nicht das Element. Tschüss. Abgebrochen. Und das ist, wie gesagt, die häufigste Klasse von Problemen. Und da können wir eben was dran tun. Ich zeige dann gleich nochmal, um das wieder rund zu machen, dann das Beispiel, wo beides funktioniert. Sowohl das Eingeben des Ads, aufregenderweise, als auch eben Warten. Und dazu gibt es eben, wie gesagt, auch eine einfache Möglichkeit. Erstmal standardmäßig reicht das fast immer. Und das ist was vielleicht jemanden, der mit Coded UI-Test arbeitet, vielleicht erstmal ungewohnt ist. Der Coded UI-Test versucht sowas automatisch. Hier müssen wir dann jetzt aber zum Beispiel mal sagen, Driver manage. Was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, ist eben hier die Art und Weise, wie hier durchgegangen wird. Das ist alles so ein bisschen ja, Java-like, würde ich fast sagen. Man sagt manage und kriegt eigentlich, würde man erwarten, dass irgendwas passiert. In Wirklichkeit passiert aber nichts, sondern das Ding gibt mir einfach nur ein Objekt zurück. Ach ja, dieses dauernd umstellen. Die gibt mir einfach nur ein Objekt zurück, mit dem ich was machen kann. Und zwar eben jetzt sind wir bei der eigentlichen Stelle. Und da gibt es jetzt plötzlich auch Eigenschaften. Also es ist nicht so ganz konsequent durchgehalten. Hier Manage gibt mir ein Objekt zurück, einfach nur ist quasi eine Eigenschaft. Jetzt habe ich darauf wieder eine Eigenschaft. Muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, ist aber jetzt auch nicht wirklich schlimm. Und da kann ich eben jetzt weiterum so eine Methode aufrufen, Timeouts, die mir wirklich wieder ein Objekt zurückgibt, auf dem ich dann sagen kann, implicitly wait. Also implizit, jedes Mal, wenn du irgendwie ein Element suchst, warte erstmal. Und zwar aber nicht eben so stumpf, wie wir eben gesehen haben, dass er einfach nur wartet, dass er auf jeden Fall diese 5 Sekunden wartet, sondern im Sinne eines Timeouts. Und da können wir eben dann sagen, sowas wie Timespan from days, praktisch, vielleicht auch lieber from seconds, und sagen hier, 5 Sekunden sollen erstmal reichen. Also wenn das Ding nach 5 Sekunden nicht da ist, dann haben wir wirklich ein Problem, dann ist auch unsere Anwendung einfach irgendwie richtig, ne? Also höchstwahrscheinlich haben wir dann wirklich ein Problem. Problem ist, wenn wir da die Timeout zu hoch setzen, dann wird irgendwann tatsächlich wieder auch die Testsuite sehr lange brauchen, bis sie uns am Ende irgendwann sagt, es ist alles kaputt. Und wenn wir es zu kurz setzen, dann kann es auch sein, dass normale Vorgänge dann doch immer ein bisschen länger dauern und wir eigentlich gar kein Problem haben. Trotzdem sagt jetzt unsere Applikation, wir haben ein Problem. Deswegen ist das auch so ein bisschen das Problem an so impliziten Timeouts. Wenn ich implizit warte, dann habe ich quasi für alles nur einen Timeout gesetzt. Und deswegen muss man an manchen Stellen auch einfach explizit warten und sagen, ich warte an dieser Stelle, ich baue hier Code ein, der wartet, bis da die Bedingung erfüllt ist. Und das sollte man nicht mischen, die beiden Ansätze, damit nicht beides hintereinander gewartet wird. Okay, also dieses implizite Warten wird jetzt dafür sorgen, dass mein Test, also Driver, Manage, Timeouts, Implicitly Wait, wird jetzt dafür sorgen, dass mein Test jetzt eben an der Stelle wartet, erstmal bis der Login-Link wirklich da ist und erst dann versucht, drauf zu klicken. Oder eben nach 5 Sekunden dann doch wieder abbricht. Jetzt läuft er wieder. Jetzt kann man mal versuchen, den zur Seite zu schieben. Ach nein, nein, nein. Jetzt ist total kaputt. Am besten die Taste, also eigentlich ja überhaupt bei UI-Tests nie die Maus anfassen. Ja, oh, ja, oh, zu spät, zu spät, zu spät. Vielleicht habe ich noch das Rennen gewonnen, aber ich, na, guck mal. Ah, man hat es gesehen. Alles hat funktioniert. Wahnsinn. Also, jetzt hat er, jetzt hat er eben implizit gewartet. Und wie gesagt, implizit warten ist jetzt global. Ab jetzt wartet er immer implizit diese 5 Sekunden. Also, er wartet nicht immer die 5 Sekunden, aber er wartet immer implizit, bis entweder die Bedingung erfüllt ist, dass das Element da ist, oder eben die 5 Sekunden abgelaufen sind. Das muss man teilweise noch ein bisschen genauer feintunen. Okay, diese expliziten Wartgeschichten, da haben wir gleich ein Beispiel von im letzten Beispiel, deswegen würde ich da jetzt nicht nochmal extra das Explizite jetzt hier zeigen, sondern wir gucken uns das gleich an, in einem anderen Stückchen Code. Okay. Oh. So viel erstmal dazu. Zu dem impliziten Warten Fragen. Eine andere Sache, die man immer noch gesehen hat, eben dieses mit dem Tastaturumstellen. Die anderen Treiber kriegen das alle hin. Wenn ich mit einer deutschen Tastatur arbeite und ein Edge eingeben will, der Chrome-Driver hat da kein Problem mit. Also im Moment nur der Edge-Driver, ist aber schon auch auf dem Backlog. Kann auch sein, dass es in der neuesten Version schon behoben ist. So, das letzte Kapitel ist eben Page-Object-Pattern. Ich habe jetzt schon an einer oder anderen Stelle durchblicken lassen, dass ich ein gewisses Skepsis gegenüber Recorded-Tests habe und auch wenn man die einfach so runterschreibt. Und das ist einfach erklärt, warum das so ist. Wenn man einfach so wie beide Arten und Weisen, die wir jetzt gerade gesehen haben, nutzt, um so einen Coded UI-Test oder einen UI-Test zu bauen, dieses Coded ist irgendwie noch total drin, dann kriegt man sowas. Wir haben einen Test, der benutzt ein paar Elemente des DOMs, einen anderen Test, der benutzt auch ein Element mit, das der erste benutzt und so weiter und haben jetzt also ganz viele Tests, haben viele Elemente, die in vielen Tests genutzt werden. Und wenn jetzt zum Beispiel sich an diesem Element irgendwas ändert, dann brechen direkt 4 Tests. Das kann einfach nicht wartbar sein. Das kann nicht funktionieren. in Anbetracht der Zeit, da gibt es noch mehr zu sagen, aber das mal vielleicht als Motivation. Und was man da einfach gegen tun kann, ist, dass man eben so eine Zwischenschicht einführt. Irgendjemand hat mal gesagt, die Informatik ist die Wissenschaft, die glaubt, jedes Problem mit einer weiteren Indirektionsebene lösen zu können. Auch hier ist das wieder der Fall. Wir sagen einfach, wir ziehen noch eine Schicht dazwischen und alles ist gut. In diesem Fall heißt die Zwischenschicht dazwischen Page Objects. Und wenn man sich noch mal ein bisschen, weil dann eben tatsächlich jede Änderung, die hier ist, nur einmal zu einer Änderung an meinem Testcode führen muss und nicht in jedem Test geändert werden muss. Und außerdem, wenn wir die Applikation uns nochmal von eben zur Verfügung, in den Kopf rufen, dann war das ja so, dass wir da sowas hatten wie so eine Homepage und die könnte jetzt direkt abgebildet werden, eben durch ein Objekt, das das reflektiert. Also alles, was irgendwie die Homepage bedienen möchte später an Tests, würde eben über ein solches Page-Object namens Homepage arbeiten. Und das Ding wiederum kann dann auch funktionale Sachen beinhalten, wie zum Beispiel für diese Profile-Page würde die Methode, die dann angeboten wird, nicht heißen, klick auf das Element X, dann füll die Textbox A aus, dann noch die nächste Textbox und noch eine Textbox ausfüllen und dass man das dann im Test alles so kleinteilig zusammenschreiben muss, sondern viel sinnvoller ist es, wenn man im Test dann sowas schreibt wie, was möchte ich hier machen, funktional in dieser Stelle, in dieser Profile-Page möchte ich einfach nur sagen, ich möchte das Birthdate setzen, setBirthdate. Der Test ist damit direkt um Längen lesbarer und wartbarer, als wenn ich eben diese kleinteiligen UI-Element-orientierten Schritte da drin habe und deswegen sollten eben genau solche Page-Objects als die funktionalen Dinge anbieten, nicht die technischen Details, nicht die Implementierungsdetails. Genau übrigens wie ein Adapter beim Ports and Adapters Architektur-Pattern. Das ist sehr, sehr verwandt. Und bei der Login-Page genauso, da wird eben ein User eingeloggt als Methode oder beim Register-Page, Register oder Create-User in diesem Fall. Lauter solche Sachen sollten da eben sein, sodass am Ende quasi meine Page-Objects in meinem Test-Framework, das ist eine DLL oder irgendwie Assembly, die ich extra möglicherweise zur Verfügung stelle, wo auch noch andere Hilfscodes drin sein können, abbilde. Das Ganze haben dann auch noch gemeinsame Elemente, die alle zum Beispiel hier haben eine Navigation-Bar, die immer dieselbe ist. Die code ich natürlich dann auch nicht mehrfach, sondern nur einmal und die benutzen alle diese Navigation-Bar, das Page-Object-Pattern. Der Test bedient dann halt eben nur das. Und vor allem der Test selbst weiß gar nicht mehr, was Selenium ist, sondern das ist alles in meiner Page-Objects drin vergraben. Was so ein Page-Object dann auch noch ganz gut tun kann, normalerweise sollten die selbst keine Assertions durchführen. Das ist auch so eine Regel, das ist auch von, also so eine Konvention, die auch von Martin Fowler empfohlen wird und auch von Selenium selbst auf Selenium HQ. Also keine Asserts da drin, bis auf an einer Stelle, nämlich um festzustellen, ob wir überhaupt auf der richtigen Seite sind. Wenn ich irgendwie so eine Login-Page aufmache dann, und dann irgendwelche Aktionen darauf hantiere, dann sollte nicht irgendwie ein Fehler hochkommen, der hätte vermieden werden können schon, weil schon davor was schiefgegangen ist und wir gar nicht auf der Login-Page waren. Deswegen sind das so Dinge, die man zum Beispiel in einem Konstruktor ausnahmsweise mal ganz gut unterbringen kann. So, das jetzt als quasi letzte Demo. In Anbetracht der Zeit gucke ich da jetzt aber nur mal in ein schon fertiges Beispiel. Wenn wir in so einem Format mal länger Zeit haben, dann codiere ich das immer gerne aus. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Deswegen mal das fertige, die fertige Variante. Hier haben wir also zum Beispiel genauso eine Test-API. Da drin sind alle möglichen Dinge. Zum Beispiel habe ich hier auch eine DB-Util, noch ein anderer Nebenaspekt von Testautomatisierung von End-to-End-Tests, also wo man wirklich das ganze Ding testet, ist ja, dass wir irgendwie eine Umgebung haben müssen, die in einen Testzustand versetzt werden kann. Und das ist in diesem Fall einfach die Datenbank. Ich in meine Tests manipulieren direkt die Datenbank. Die schmeißen am Anfang alle User weg. Und überhaupt auch alle Daten, alle Profile, alles wird weggeschmissen und dann mit Entity Framework Code First einfach die Datenbank neu erzeugt für den Test und die Sachen, die ich brauche für meinen Test, werden direkt da, vom Test explizit gesetzt. Und das ist da drin und eben zum Beispiel auch meine Page Objects, wo ich zum Beispiel eben genau meine Homepage drin habe. Die Homepage, ja, die ist nicht so interessant, gucken wir vielleicht mal eher auf die Register Page, wo eben die Elemente drin abgebildet werden, die fürs Registrieren notwendig sind. Und das ist auch nochmal hier ein bisschen unterteilt, damit wir uns nicht wiederholen. Ist also ziemlich dry, dieser Code. Und hier finden wir jetzt den eigentlichen Element-Code, der mit dem Selenium WebDriver umgeht. Aber unser Test selbst muss sich da überhaupt nicht mehr drum kümmern. Wenn wir den mal angucken, gucken wir jetzt mal auf die Smoke-Tests. In diesem Projekt hier Smoke-Tests. Dann sehen wir hier nur, hier wird jedes Mal, bevor so ein Test losläuft, die Datenbank geleert über diese Util. Dann wird hier eben in diesem Fall kein neuer User eingegeben, aber zum Beispiel bei dem Login, den wir eben gesehen haben, wird erstmal der User tatsächlich erschaffen. Dieser hier wird angelegt mit Add User. Mit diesem Passwort, sodass wir uns hier dann nicht mehr irgendwie auf irgendwelche Voraussetzungen verlassen müssen. Also wir treffen keine Annahmen mehr über das System, sondern wir wissen, dass im System jetzt der User drin ist und dass das jetzt eben genau der Login-Vorgang für diesen User funktionieren muss. Und ansonsten hier diese Pages hier mit einer Fluent API umgesetzt. Das heißt also jedes Mal, wenn ich auf Homepage gehe, gibt mir das ein Objekt zurück, auf dem ich navigieren kann. Und wenn ich navigiere zu dieser Register-Page, dann kriege ich ein Objekt zurück, auf dem ich Register-User machen kann. So ist das eben als Fluent-API aufgebaut. Es gibt auch schon mal das, dass man diese Fluent-API nicht so mag, dass man das noch in Anführungszeichen lesbarer haben möchte. Dann kann man das auch alles mit statischen Membranen aufbauen. Das ist jetzt eine Codierstil-Frage. Aber wichtig ist, dass man hier eben das Ganze funktional abbildet, Register-User, und nicht schreibt, klick dahin, gib das ein und so weiter. Dann hat man viel lesbarere Tests, die man theoretisch auch mit jemandem besprechen könnte, der jetzt nicht code-affin ist. Man könnte das hier sogar dann eben noch weiter treiben und unterbringen in so Gherkin-Notationen, Specflow und so weiter. Dann könnte man tatsächlich mit Usern dann darüber sprechen, also mit Leuten, die gar keinen Code lesen können. Okay, Page-Object-Pattern. Ich glaube, ich überziehe leider dann doch auch schon wieder ein bisschen. Ich habe dann noch eine Sache, eine allerletzte, wenn ich zu den Page-Object-Pattern nicht noch jetzt Fragen sind. Okay. Und zwar, das Ganze kann man natürlich auch im TFS betreiben. Ich habe zum Beispiel ich habe dieses ganze Beispiel in einem Bild, in dem tatsächlich diese Umgebung hier mal, die wir die ganze Zeit gesehen haben, aufgebaut wird, vollautomatisch über ein ARM-Template mit PowerShell DSC wird dann auch die ganze Umgebung, also die Maschine wird erzeugt aus dem Bild heraus. In die Maschine werden alle Voraussetzungen dafür gemacht, dass wir dann nachher auch darauf testen können. Es wird der AES wird installiert, ein SQL-Server wird installiert, es wird die Applikation rein deployed, alles vollautomatisiert. Wenn man diesen initialen Aufwand dann einmal getrieben hat, das kann man auch mit beliebig komplexen Umgebungen machen, dann hat man eben als Vorteil, dass man nie mehr eine Testumgebung manuell kompliziert aufbauen muss, sondern die sich immer automatisch erzeugen kann. Infrastructure as Code. Und ein weiterer Vorteil, den wir dann haben, ist, dass wir hier in diesem Fall diesen Test-Agent benutzen können, der jetzt quasi das alte Lab-Management so ein Stück weit ersetzt und wo wir dann sagen können, in diese Maschine, die ich gerade aufgebaut habe, nimm erstmal diesen Task Test-Agent-Deployment, bau den Agent in die Maschine rein, lass da drin dann die Functional Tests laufen und überschreib das Ganze, welcher Browser da ist, mit Internet Explorer. Danach lassen wir die nochmal laufen und lassen sie dann mit Chrome laufen und können dann beides in einem Bild problemlos vielleicht nicht, aber jedenfalls relativ überschaubar unterbringen. Und das Ganze sieht dann im Ergebnis so aus. Hier ist jetzt dieser Test mal, das ist jetzt genau diese Bilddefinition, die wir eben gesehen haben. Die habe ich bevor wir hier angefangen haben, über Selenium zu reden, loslaufen lassen. Und bei Run Selenium Tests with Chrome ist jetzt tatsächlich ein Fehler aufgetreten. Ich kann dann auch in der Gesamtübersicht mal auf die Tests gehen. Hier gibt es schon ein bisschen Übersicht darüber, was mit den Tests los war. Ich kann hier auch in die Testanalyse später noch reingehen. Was ich jetzt einfach erstmal nur zeigen wollte, was ich gestern Abend noch gebaut habe, ganz schnell, war, dass wir hier jetzt für den einzelnen Test Durchlauf auch das war nicht da, wo ich hin wollte. Für den einzelnen Test durch. Na. Das war auch nicht, wo ich hin wollte. Für den einzelnen Testdurchlauf auch sowas machen können, wie dass der einfach schnell mal einen Screenshot macht. Und zwar ist der. Hier nicht dran gekommen, aus irgendeinem Grund. Gucken wir mal bei einem der Past-Tests. Ist auch zu weit. Reingezoomt. Jetzt hat mich der Demogod dann doch verlassen. Gucken wir mal bei dem Bild davor. Da hat es noch funktioniert. Es hat möglicherweise damit zu tun, dass er grün geworden ist. Und wir gucken uns hier mal alle Tests an. Das ist so standardmäßig übrigens auf die Aufbereitung, wie hier die Tests eben angezeigt werden in unserem neuen Bildsystem. Und hier drin, ich wollte nicht doppelklicken, sehen wir eben dieses Attachment, New User to Birthday Greeting, und da sehen wir dann tatsächlich, dass eben genau diese Sicht war. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig, wenn man das alles nur in der Wolke laufen lässt und man hat gar nichts, was man gucken kann, finde ich ein bisschen schwierig. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da noch so einen Screenshot mit reinbastelt. Okay. Ja, Fragen noch zu dieser ganz kurzen Zeit. Also das ist jetzt eigentlich nur, um zu zeigen, wie man überhaupt so in diese neue Welt mit dem Bauen reinkommt mit Selenium-Tests. Mehr würde ich dazu nicht zeigen wollen. Der Nico Orschel wird heute zu dem Thema noch mehr auch erzählen. Ansonsten wäre ich dann tatsächlich hiermit durch und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir noch schöne, interessante Sachen auch heute Nachmittag über weitere Testtools mit Microsoft erfahren werden. Vielen Dank.